Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt. Alles ist schwarz-rot-gold, die Farben sind zum Beispiel auf Wangen gemalt oder Autospiegel haben Überzüge damit. Und um hunderte Schultern hängen schwarz-rot-goldene Flaggen. Das ganze Land ist 4 Wochen im Fußballfieber. Große Plätze in München oder Berlin sind komplett gefüllt. Alle schauen gespannt auf die große Leinwand, die vorne aufgebaut ist. Und plötzlich ein Tor. Jeder liegt sich in den Armen. Obwohl das Bier aus dem Plastikbecher schwappt, ist alles egal. Dann nach dem Spiel sitzen alle friedlich im Biergarten. In der Ferne hupen Autos. So sah Deutschland im Sommer 2006 aus zum Sommermärchen der WM. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schatten und Skandale.
Ein sehr schönes Bild hast du da gerade gezeichnet.
Vielen Dank, als ob ich dabei gewesen wäre.
Ja, wie alt warst du da? 5?
5,
ja. 5, ja. Ich war auch so in dem Alter, aber trotzdem ist es noch so eine Erinnerung.
Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, da können sich Fußballfans und Nicht-Fußballfans daran erinnern, wie das 2006 aussah hier. War ja, eine schöne Zeit.
Ja, also das Sommermärchen hat, glaube ich, schon sehr viele mitgerissen, auch die normalerweise nie Bundesliga, Champions League, you name it, anschauen. Aber das war schon ein Ereignis auf jeden Fall. Ja, ich freue mich sehr, dass du das Sommermärchen heute behandelst.
Auch unter anderem.
Unter anderem.
Unter anderem, ja, wir haben es ja schon, oder ich habe es ja schon angedeutet, glaube ich, ein paar Mal, dass ich das gerne machen wollen würde.
Ja.
Und nachdem wir jetzt ja auch 20-jähriges Jubiläum Sommermärchen haben und es, glaube ich, zum Thema Fußball, FIFA noch ein paar Sachen mehr gibt als die, die wir schon behandelt haben, weil wir haben es ja schon, oder du hast es ja schon mal in einer Folge behandelt, habe ich gedacht, komm, arbeiten wir das mal auf jetzt.
Infantino hat ja auch ein paar interessante Aussagen wieder getätigt in letzter Zeit.
Könnte man so sagen, ja. War eine lustige Recherche.
Hast du bestimmt alles mitgebracht?
Ja, alles nicht. Es war nämlich relativ viel. Aber
sitzen wir hier jetzt 5 Stunden?
Nicht ganz, aber es könnte tatsächlich wieder ein bisschen länger werden. Deine Folge vor 2 Wochen war ja schon ein bisschen länger.
Ja.
Aber ich bin mir sicher, das kommt einem vor wie nichts. Ich hoffe es zumindest, weil dann habe ich ein bisschen was richtig gemacht.
Sehr schön. Ich lehne mich jetzt zurück und höre dir zu.
Ja, ich sag's nur gleich mal vorab, es kann sein, dass sich da ein bisschen was doppelt auch aus deiner Folge es war ja zu Weihnachten, nur kurz vor Weihnachten, zum Thema Weihnachtsmann, weil einer der Funktionäre aussieht wie ein Weihnachtsmann, aber ich glaube, auch unsere ganz treuen Hörer werden es uns verzeihen und die ein oder anderen werden ja auch dann dazugekommen sein seitdem und die hören das jetzt ja dann zum ersten Mal, aber hört euch gerne die alten Folgen auch nochmal an, speziell die zur FIFA, weil ich glaube, dann hat man da ein ziemlich gutes Wissen darüber, was da so passiert ist in den letzten Jahrzehnten.
Ja.
Dieses Bild aus 2006 vom Anfang ist ja nämlich leider nicht das einzige, das mit dem Sommermärchen in Verbindung gebracht wird, sondern es gibt auch das Bild von schwarzen Kassen und Korruption. Um das Ganze zu verstehen, müssen wir aber ins Jahr 1992 schauen. Da gab es nämlich zum ersten Mal die Idee, dass Deutschland sich für eine WM bewirbt. Seit diesem Zeitpunkt wirbt der DFB, also der Deutsche Fußballbund, für Unterstützung im ganzen Land. 4 Jahre später gewinnt der DFB dann Franz Beckenbauer als WM-Botschafter. Der wird dann später auch der Chef des Bewerbungskomitees und eigentlich ist er auch eine relativ zentrale Figur dann, wenn es ums Sommermärchen geht. Franz Beckenbauer für seine Zwecke zu gewinnen ist ein großes Ding. Er ist Spitzname der Kaiser, ne?
Ja.
Er hat so ziemlich alles gewonnen, was es so gibt. Er hatte Anteil dran, dass der FC Bayern in die Bundesliga aufgestiegen ist, ist Weltmeister 1974, Europameister 1972. 3-mal hatte den Europapokal der Landesmeister gewonnen und zwar hintereinander, also das ist die heutige Champions League. 5 deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern und mit dem HSV, 4-mal den Pokal gewonnen. Außerdem hat er den Ballon d'Or gewonnen, also die höchste Auszeichnung, die so ein Spieler individuell bekommen kann und das sogar 2-mal. Er war mehrfach Deutschlands Fußballer des Jahres, wurde 2000 auch zu Deutschlands Fußballer des Jahrhunderts gekürt. Also du siehst, es ist eine prägende Rolle im Fußball und vor allem im deutschen Fußball gewesen.
Ja, ich glaube, Franz Beckenbauer kennt jeder.
Ja.
Also ich kenne ihn sogar.
Sehr gut.
Du weißt, ich bin nicht der größte Fußballfan, aber ich glaube, an diesem Namen kommt man gar nicht vorbei in Deutschland.
Ja. Zu der Vergabe an sich muss man Folgendes wissen. Zuerst muss man sich logischerweise bewerben, also ein Konzept liefern zu den Stadien, der Sicherheit, der Infrastruktur und was es halt noch so drumherum gibt. Und dann sind da eben auch noch so Nachhaltigkeitsaspekte und ja, also quasi musst du erstmal eine Bewerbung erstellen, die dann abgeben. Dann prüft die FIFA das, also FIFA, der Weltdachverband des Fußballs, und bis 2017, warum 2017, dann kommen wir später noch zu, entscheidet dann ein kleines Exekutivkomitee darüber, ob dieses Land die WM bekommt oder halt nicht, ob sie in ein anderes Land geht. Das Ding an diesem kleinen Exekutivkomitee ist, dass, man kann sich's ja vorstellen, wenn etwas relativ klein ist, hat jede Stimme umso mehr Macht und dadurch ist es halt relativ anfällig für Korruption. Dazu kommt noch, dass es eine geheime Abstimmung dann ist innerhalb dieses Komitees. Das heißt, niemand hat so wirklich eine Ahnung, wer wofür gestimmt hat. Um zu gewinnen, braucht ein Land die absolute Mehrheit der Stimmen. Das Land mit den wenigsten Stimmen scheidet aus, bis nur noch zwei übrig sind. Und wenn es da Gleichstand gibt, dann kann quasi der FIFA-Präsident mit seiner Stimme die Wahl entscheiden.
Okay.
Jetzt zu der Bewerbung für die WM 2006. Franz Beckenbauer geht gleich mal an die Arbeit, zuerst eben als Mitglied, dann als Chef des Bewerbungskomitees. Ich habe es ja gerade schon gesagt, er ist eine ziemlich große Persönlichkeit, extrem respektiert in der Fußballwelt, im kompletten Weltfußball und auch noch bis heute nach seinem Tod. Deswegen versteht er schnell, dass es entscheidend ist, den persönlichen Kontakt mit den Exekutivmitgliedern zu halten. Und das passt dann eigentlich auch schon ganz gut dazu, dass er mit vielen eh schon enge Beziehungen pflegt. Der Kaiser reist also um die Welt nach Paraguay, Botswana, auf die Bahamas und. Zeitungen nennen ihn deswegen sogar den Ersatzaußenminister, weil er so viel unterwegs war und so viele Verhandlungen geführt hat. Der DFB hat eben auch um viel Unterstützung im Land geworben. Hat er unter anderem Sportgrößen wie Boris Becker oder Günther Netzer für sich gewinnen können, aber auch Bundeskanzler Gerhard Schröder hat die Bewerbung selbst unterstützt und dafür geworben.
Okay, doofe Frage. Boris Becker, klar, Tennisstar. Wer ist der Netzer?
Günther Netzer ist auch ein Fußballer.
Ja. Jetzt wissen alle, wie es um mein Fußballwissen steht.
Sehr gut. Ja, besser nachfragen, weil vielleicht oder ganz sicher wissen das ja dann auch nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Das habe ich mir auch gedacht, ja.
Insgesamt kommt das Bewerbungskonzept vom DFB auf 1200 Seiten. Darunter sind eben die 12 Stadien, von denen es die meisten auch schon gibt. Wo es Sinn macht, soll dann aber zur WM neu gebaut werden. Da fällt dir bestimmt auch ein prominentes Beispiel ein.
Natürlich die Allianz Arena.
Ja, die wurde nämlich zur WM 2006 gebaut. Richtig.
Ich muss gerade sagen, das war ein Wild Guess. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Aber ich dachte mir, ja, okay.
Ja,
okay. Nee, wusste ich natürlich.
Ja, natürlich. Also den Umständen entsprechend ist das deutsche Konzept relativ schnell umsetzbar. Die Standards sind bei uns eh schon relativ hoch gewesen und das Risiko ziemlich klein. Eins der stärksten Argumente für Deutschland ist das Sicherheitskonzept, weil die Polizei und die Bundesbehörden ziemlich eng zusammenarbeiten und grundsätzlich hat Deutschland ja eben hohe Sicherheitsstandards. Und wir haben zudem noch ein dichtes Autobahnnetz, damals war das Bahnnetz auch noch modern. Und in jeder Region gibt es internationale Flughäfen, es ist also für Fans und Spieler und Funktionäre etc. einfach von Spielort zu kommen. Neben Deutschland sind dann offiziell auch noch England, Brasilien, Südafrika, Ägypten, Ghana, Nigeria und Marokko im Rennen. Aber die deutsche Bewerbung ist ziemlich gut organisiert. Sie zeigt uns als verlässlich mit wenig Risiko für die FIFA. Wir sind politisch stabil. Dazu kommt dann eben noch Franz Beckenbauer, der jahrelang die Verbände dann gezielt umwirbt. Sind gar keine schlechten Chancen. Kurz vor der finalen Abstimmung ziehen sich dann mehrere Bewerber zurück, nämlich Ghana, Ägypten, Nigeria und später auch Brasilien. Nach zwei Wahlrunden sind dann nur noch Deutschland und Südafrika im Spiel. Und da gibt's dann die ersten Unregelmäßigkeiten. Denn der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter ist eigentlich oder gilt Südafrika-freundlich. Heißt, bei einem Gleichstand geht die WM dorthin. 24 Delegierte gibt's, die sitzen am 6. Juli 2000 in einem Konferenzraum in Zürich, einem ganz normalen Sitzungssaal, ne, mit so langem Tisch, Namensschildern, daneben die schwarzen Lederstühle. Die Stimmung ist grundsätzlich ziemlich angespannt, wie es bei so einer Vergabe von so einem Riesenturnier halt der Fall ist. Die Wahl ist, wie gesagt, schon geheim. Die Mitglieder geben ihre Stimmen also verdeckt ab. Und da kommt dann Charles Dempsey ins Spiel, der Delegierte von Neuseeland. Er wurde zuvor von seinem Verband dazu beauftragt, für Südafrika zu stimmen. Überraschend enthält er sich aber. Aus einem 12-12, was es dann war, ne, und dann hätte die Stimme von Sepp Blatter entschieden, wurde es ein 12-11 für Deutschland. Das heißt,
verdächtig.
Verdächtig, ja. Der genaue Grund für die Enthaltung ist unklar. Dempsey ist 2008 verstorben und wird die wahren Gründe auch mit ins Grab genommen haben. Er selbst sagt damals aber dazu, der Hauptgrund war, dass im Kreis von FIFA-Kollegen gemunkelt wurde, dass er Geld von der südafrikanischen Seite nimmt und dem wolle er entgegenwirken. Außerdem ist allerdings die Rede von, ich zitiere, allgemeinem Druck durch einflussreiche europäische Interessensgruppen.
Das hatte er jetzt gesagt.
Das, genau.
Ah, okay. Mhm.
Und es wird gemunkelt, dass das Satiremagazin Titanic etwas damit zu tun hat. Der Chefredakteur Martin Sonneborn hat am Abend vor der Vergabe nämlich Faxe an Mitglieder des Exekutivkomitees verschickt. Weiß nicht, der Name wird dir und euch vielleicht bekannt vorkommen. Sonneborn?
Ist mir bekannt, ja.
Ja, das ist der Parteivorsitzende von der Partei Die Partei und sitzt doch im EU-Parlament. Und damals war er eben Chefredakteur der Titanic oder des Satire-Magazins.
Wir müssen eigentlich auch mal ganz dringend einen Fall, also einen Skandal über die Titanic noch weitermachen, über das Magazin, weil da gibt es ja auch unglaublich viele und ich finde das echt sehr spannend.
Ja.
Okay.
In diesen Faxen wurden jedenfalls scherzhaft Geschenke wie Schwarzwälder Schinken, Kuckucksuhren und solche Bestechungen dann angeboten.
Ja.
Diese Faxe sind auch an Dempsey gegangen, aber naja, es ist natürlich jetzt nicht unbedingt naheliegend, dass das was damit zu tun hat, aber es ist immer eine Geschichte, die so ein bisschen mitschwingt. Es ist mehr so eine Zuspitzung, sage ich jetzt mal so ganz frei heraus. Fand ich aber ganz lustig. So oder so, egal, Deutschland hat die WM. Dempsey tritt kurz nach der Wahl zurück und bekommt bis zu seinem Tod Morddrohungen.
Oh, okay. Ja.
Also er ist gestorben wegen einer schweren Krankheit, aber er hat nach der Wahl tatsächlich relativ viel Druck bekommen. Bis die WM dann losgeht, vergehen weitere 6 Jahre. Das Turnier wird natürlich feinsäuberlichst vorbereitet. Umfragen zeigen vor allem eins: Hoffnung. Nicht nur auf sportlichen Erfolg, sondern auch auf wirtschaftlichen Aufschwung und einen Imagegewinn für Deutschland. Mögliche Bestechungen und solche Hintergrundaktionen, die stehen immer wieder im Raum. Vor allem kurz vor der WM kippt die Stimmung aber von Skepsis in Richtung massive Vorfreude.
No.
Und sportlich, für alle Leute, die sich nicht mehr erinnern können, hat das Sommermärchen auch wunderbar angefangen mit einem 4-2 gegen Costa Rica für uns. Deutschland kommt als Gruppenerster mit 3 Siegen aus 3 Spielen weiter, schlägt im Achtelfinale dann Schweden und im Viertelfinale Argentinien. Dann, jetzt tut's mir leid für alle, Halbfinale gegen Italien. Schock für Fußball Deutschland. Nach 90 Minuten steht's 0-0. Es geht also in die Verlängerung und auch da bleibt es lange torlos bis 1 Minute vor dem Elfmeterschießen. Der Italiener Grosso schießt dann das 1-0. Deutschland gibt nicht auf, wirft nochmal alles nach vorne und wird dann ausgekontert. Italien trifft zum 2-0. Der Traum ist ausgeträumt. Deutschland gewinnt zwar das Spiel um Platz 3, Italien wird Weltmeister, aber obwohl dann das Ende ganz so optimal war, die Atmosphäre, die Fanmärsche, die Erinnerungen, dieses ganze Gefühl vom Sommermärchen sorgt im Land für Aufschwung. Und jetzt kann ich tatsächlich ein bisschen nachtreten, weil für Italien war das Finale 2006 tatsächlich auch das letzte WM-K.O.-Rundenspiel bis mindestens 2030, weil 2010 und 2014 sind sie in der Vorrunde ausgeschieden, 2018, 22 und jetzt 2026 sind sie nicht qualifiziert. Tudum.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt sind sie ja auch wieder nicht dabei. Mhm. Ja.
Ja.
Ich finde es schon schade. Ich finde es schon sehr schade.
Ja, mei, wenn du es halt nicht schaffst. Also ja, es ist natürlich ein bisschen blöd, aber auf der anderen Seite, sie hatten alle Chancen. Auf jeden Fall war es das dann erstmal mit dem Thema Sommermärchen. Klar, im Hintergrund laufen Fragen zur Finanzierung und zu irgendwelchen Rückzahlungen weiter. So richtig nimmt das Thema aber dann erst im Jahr 2015 wieder Fahrt auf, und zwar dank eines Spiegelberichts. Darin steht, die WM 2006 war mutmaßlich gekauft. Beim deutschen Bewerbungskomitee gäbe es eine schwarze Kasse, daraus fließen dann gut 6,7 Millionen Euro über Umwege an die FIFA oder irgendwohin, wo es einen Zusammenhang mit der FIFA gibt. Konkret heißt's, der damalige Adidas-Vorstandschef Dreyfus hat dem Bewerbungskomitee umgerechnet 13 Millionen Mark geliehen. Dieses Geld taucht im offiziellen Haushalt für die WM nicht auf. Wohin es genau geflossen ist, ist bis heute unklar. Fakt ist, Deutschland hat ja 12 Stimmen bekommen. Der DFB geht davon aus, dass 8 davon aus Europa sind. Die restlichen 4 sind offen. Das ist ja alles geheim eben, aber offenbar soll es sich um die 4 asiatischen Vertreter gehandelt haben. Und mit dem Geld des Adidas-Chefs sollen diese 4 Stimmen gekauft worden sein. So zumindest der Vorwurf. Als der Adidas-Chef dann das Geld zurückgefordert hat, soll es 2005 auf ein diskretes FIFA-Konto bei einer anderen Bank als der FIFA-Hausbank überwiesen worden sein. Der Name auf dem Schuldschein, der damals ja dann unterschrieben werden musste, war Franz Beckenbauer, der auch einen Vertrag mit Adidas hat zu dieser Zeit. Laut den Spiegel-Recherchen sind mehrere andere Menschen mit involviert, zum Beispiel der Medienunternehmer Leo Kirch oder die Vermarktungsfirma von Günther Netzer. Von den beiden Parteien sind Zahlungen an Funktionäre und Landesverbände in Malta, Trinidad, den USA, Saudi-Arabien, Südkorea und Thailand gegangen, heißt es. Der DFB in Form von Präsident Wolfgang Niersbach weist das aber alles zurück. Weder gäbe es schwarze Kassen, noch wurden Stimmen gekauft. Dazu muss man vielleicht wissen, Niersbach ist zwar nur, in Anführungszeichen, von 2012 bis 2015 DFB-Präsident, war aber auch bei der WM als Medien- und Kommunikationschef zuständig und hat lange Jahre eine hohe Position inne. Also er war mitbeteiligt bei diesem ganzen Bewerbungsprozess, war mit dabei, ist aber erst später DFB-Präsident geworden.
Ja, verstehe. Ich sehe schon sehr viele Parallelen zu meiner korrupten Weihnachtsmann-Folge. Diese Geldflüsse, die man nicht richtig nachvollziehen kann, weil die irgendwie auf Offshore-Konten gehen und dann fließt das Geld darüber und dann dahin und man kann es nicht gescheit nachvollziehen. Ja.
Ja. Auf jeden Fall gibt Niersbach eine Woche nach dem Spiegelartikel eine Pressekonferenz und da hören wir kurz mal rein. Der Ton ist relativ lang und kompliziert. Keine Sorge aber, danach fasse ich nochmal alles zusammen.
Im Juli 2000 begannen jedenfalls Verhandlungen mit der FIFA über einen Organisationszuschuss. Als es wurde, da war ich nicht eingebunden, über Monate mehr oder weniger ergebnislos mit der FIFA verhandelt. Und im Januar 2002 hat dann unser Generalsekretär und OK-Vize Horst E. Schmidt Franz Beckenbauer gebeten, mit nach Zürich zu einem weiteren Treffen zu gehen. Dieses Treffen verlief dann so, dass es ein Vier-Augen-Gespräch gab zwischen dem FIFA-Präsidenten und Franz Beckenbauer. Und im Zuge dieses Vier-Augen-Gesprächs hat der FIFA-Präsident in Aussicht gestellt, einen Zuschuss von 250 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet 170 Millionen Euro. Daran aber den Satz geknüpft, das solle mit der Finanzkommission der FIFA geklärt werden. dann haben Gespräche mit der Finanzkommission stattgefunden. Wer die geführt hat, weiß ich bis zum heutigen Tage nicht. Jedenfalls tauchte dann die Forderung auf, das sei schon in Ordnung mit den 250 Millionen Schweizer Franken, aber im Gegenzug müssten 10 Millionen Schweizer Franken an die Finanzkommission überwiesen werden. Franz Beckenbauer war damals bereit, für diese 10 Millionen mit seinem Privatvermögen gerade zu stehen, weil er erkannte, dass mit diesem Zuschuss die Gesamtfinanzierung der WM 2006 auf total soliden Füßen stand. Dies wiederum hat sein damaliger Manager Robert Schwan erfahren und hat ihm gesagt, er solle sich aus dieser Angelegenheit raushalten. Und Robert Schwan hat dann die Verbindung zu Robert Louis Dreyfus geknüpft. Und Dreyfus hat dann gegenüber Robert Schwan die Zusage gegeben, diese 10 Millionen an die Finanzkommission der FIFA zu überweisen. Wohin dort genau, auch das entzieht sich meiner und unserer Erkenntnis. Von diesem Vorgang aus dem Januar 2002 habe ich persönlich nichts gewusst.
Du hast ganz skeptisch geschaut jetzt gerade.
Heißt, Niersbach kann gar nichts dafür. Problem gelöst. Also ja. Es war jetzt ja sehr komplex, ne? Der hat es halt jetzt versucht, alles zu legitimieren, hat nochmal nacherzählt, wie es natürlich war und dass ja eigentlich alles fein ist, dass Dreyfus dann, also der von Adidas, ne, dann dieses Geld gezahlt hat.
Ja, also er weiß von nichts, er war eh kaum mit eingebunden.
Er kann eh gar nichts dafür.
Genau, niemand weiß es. Aber es ist alles rechtmäßig gelaufen. Man wollte eine Förderung von der FIFA. Das sollte man aber mit der FIFA-Finanzkommission klären. Die wollte 10 Millionen Franken im Voraus. Das deutsche Organisationskomitee hat aber kein eigenes Geld. Also will Beckenbauer das Geld selbst aus seiner privaten Tasche vorstrecken. Ihm wird dann aber davon abgeraten von seinem Berater. Stattdessen gibt es eben das Darlehen von dem Adidas-Chef Dreyfus. So die Erzählung.
Ja, sein Text war natürlich deutlich länger und er hat sich auch sehr angestrengt währenddessen angehört. Also es war wirklich, der hat wirklich um jedes Wort gekämpft.
Ja, deswegen habe ich das nochmal zusammengefasst, weil es natürlich...
Ich glaube, das ist gut. Ja. Ich musste mich gerade auch echt konzentrieren, weil er wirklich jedes Wort irgendwie ein bisschen rausgepresst hat. Ja, okay.
So oder so, die FIFA und der damalige Präsident Sepp Blatter widersprechen dem. Und dann tatsächlich wenige Wochen nach der Pressekonferenz klopfen Steuerfahnder beim DFB in Frankfurt an. 50 Beamte der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen durchsuchen die Räume, genau wie die privaten Anwesen von Niersbach und seinem Vorgänger als DFB-Präsident Theo Zwanziger. Aber der Vorwurf lautet nicht Bestechung oder Untreue oder sowas, das ist tatsächlich inzwischen auch verjährt, sondern es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall. Und zwar wegen der Rückzahlung an Dreyfus. Die 6,7 Millionen Euro hatte der DFB als eine geplante WM-Eröffnungsgala angegeben, die später dann aber abgesagt und dann als Betriebsausgabe geltend gemacht.
Ja, das ist halt dämlich.
Ja. Das Urteil ist tatsächlich auch erst im letzten Jahr gefallen. Weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Doch, das hat sich ja alles ewig gezogen. Und es war dann auch immer relativ groß in den Medien, ne? Das Sommermärchenurteil und so. Ja.
Der DFB wurde zu einer Geldstrafe von 110.000 Euro verurteilt. Die Verfahren gegen Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach wurden gegen Geldauflagen eingestellt. Kurz nach der Durchsuchung tritt Niersbach zurück. Offiziell zieht er damit die, in Anführungszeichen, politische Konsequenz, wie er sagt, aber in seinem Zuständigkeitsbereich, also als quasi jetzt Pressesprecher, habe er sich nichts vorzuwerfen. Wohin dieses ominöse Geld geflossen ist, das weiß man bis heute nicht, ob es zum Stimmenkauf genutzt wurde, ob es ein Teil eines FIFA-Deals war oder sonst irgendwas, das ist umstritten, zweifelhaft und alles nicht bewiesen. Aber zumindest, wenn man jetzt auf den weiteren Verlauf auch dieser Folge guckt, Man kann jetzt tatsächlich sagen, was man will. Wir haben ja auch eben in deiner Folge viel über Korruption bei der FIFA gehört. Da sind selbst die nicht bewiesenen Vorwürfe rund um das Sommermärchen im Vergleich zu dem, was jetzt kommt, eben gar nichts.
Ja, ich muss sagen, ich fand dann auch das Urteil und alles drumherum relativ unspektakulär, sage ich mal. Also wenn man weiß, was Funktionären bei der FIFA alles vorgeworfen wird und wurde und was da auch für Summen im Raum standen und so. Und dann waren das ja Geldauflagen gegen die zwei vom DFB. Das war ja alles, ich dachte irgendwie, da kommt noch was Größeres bei raus oder so. Aber es war halt alles schwer nachzuweisen.
Und es war eben halt auch Steuerhinterziehung.
Ja.
Also gar nicht mehr das, worüber alle sprechen.
Ja.
Schauen wir mal wieder ins Jahr 2015. Wir gehen nämlich jetzt weiter in Richtung WM 2018 in Russland, 2022 in Katar und dann 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Im Mai 2015 sind wir jetzt in einem Luxushotel in Zürich. Die FIFA hält da einen Kongress ab. Delegierte aus über 200 Nationalverbänden sind angereist. Sie treffen sich üblicherweise schon ein paar Tage vorher, um zu verhandeln, Gespräche zu führen, einfach irgendwie anzustoßen. Naja. Das Luxushotel liegt direkt am Yachthafen des Zürichsees. In der Lobby stehen perfekt getrimmte Bäume zwischen Marmorsäulen und diamantenen Kronleuchtern. Das Hotel hat einen eigenen Park, einen Friseur, medizinische Massagen, einen Limousinenservice und wenn das eigene Auto kaputt gehen sollte, dann wird es in der eigenen Tiefgarage repariert und gewaschen. Ein Zimmer kostet zum aktuellen Zeitpunkt heute um die 1.500 Euro pro Nacht, ohne Frühstück. Die Deluxe X-Suite liegt bei über 7.000 Euro pro Nacht, auch ohne Frühstück.
Ich wollte gerade fragen, dieses Mal mit Frühstück?
Oder? Nein, nee. Ohne Frühstück. Das Frühstück kostet nochmal knapp 50 Euro.
Du-Schnäppchen im Vergleich zum Zimmerpreis. Also.
Ja, wer sich das Zimmer leisten kann, er wird auch die 50 Euro fürs Frühstück nicht merken. Ja. Und genau in diesem Luxushotel sind wir jetzt eben im Mai 2015 zusammen mit hunderten FIFA-Funktionären, die besten Wein oder Whisky genießen, Kaviar essen und Deals planen. Für einige dürfte der Abend des 26. Mai deswegen länger gegangen sein. Man ist ja dann doch immer relativ flüssig unterwegs. In den frühen Morgenstunden des 27. Mai heißt es dann aber Zugriff. Im Rahmen von umfassenden Ermittlungen des US-Justizministeriums wegen Bestechung, Geldwäsche und Betrugs stürmt die Polizei das Hotel. 7 hohe Vertreter werden festgenommen. Aber immerhin, das Hotelpersonal schützt die Verdächtigen mit Bettlaken vor neugierigen Kameras. Das hattest du ja damals in deiner FIFA-Folge auch schon erzählt.
Ja.
Das ist jetzt nur noch so ein einschneidendes Ereignis, deswegen habe ich es jetzt nochmal mit reingenommen.
Die Bilder sind auch so skurril.
Ja.
Also, keine Ahnung, das sind ja alles alte, reiche Männer normalerweise, ne? Und dann sind die da so in den weißen Bettlaken gehüllt. Das schaut so doof aus einfach.
Ja.
Ja.
Zu dieser Zeit gibt es immer wieder Berichte, Hinweise und tatsächlich sogar auch Belege für Korruption, zum Beispiel für den Verkauf der WM-Medienrechte. Aber auch die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 stehen im Fokus und die schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Grundsätzlich haben wir eine Neuerung. 2008 beschließt die FIFA nämlich zum ersten Mal diese beiden Weltmeisterschaften gleichzeitig zu vergeben. Eine Begründung, die tatsächlich schlüssig ist, die gibt es bis heute nicht, warum das irgendwer machen sollte. Experten denken sich da auch schon, da ist etwas faul. Der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter kommt komplett überraschend mit dieser Neuerung um die Ecke. Allein wegen der Anzahl der Bewerber gilt das auch als ein mega Aufwand. Das sind ja immerhin so mit die größten Ereignisse der Welt. Deswegen, der Atem ist da vielen Experten auch weggeblieben da, sagen auch Journalisten im Nachhinein und alles. Kleines Quiz jetzt. Wir wissen ja, 2006 war die WM in Deutschland. 2010 und 2014 war sie wo?
Ja, in Russland und Katar.
Das sind 2018 und 2022.
Dazwischen muss ja noch Südafrika gewesen sein.
Südafrika war 2010, ja, mit den Vuvuzelas.
Genau.
Wo sind wir Weltmeister geworden?
Brasilien.
Ja. Weil die WM immer auf möglichst unterschiedlichen Kontinenten stattfinden soll, waren die Verbände in Afrika und Südamerika für die WM 2018 raus. 2022 durften nur die südamerikanischen Verbände sich nicht bewerben, aber wegen der starken Konkurrenz hat auch Afrika nicht kandidiert. Grundsätzlich kann man aufgrund von Politik, den verschiedenen Regeln und Co. davon ausgehen, dass die WM 2018 nach Europa kommt und 2022 nach Asien, Australien oder Nordamerika. Also erstellen alle interessierten Nationen wieder ihre Bewerbungsunterlagen. Mit dabei sind Belgien und die Niederlande, England, Portugal und Spanien, Russland sowie Australien, Japan, Südkorea, Katar und die USA. Warum Katar da ist, wissen die meisten Experten selber nicht. Das Land hat mit Abstand die schlechteste Bewerbung, sagen die Experten. Es gibt außerdem keine geeigneten Stadien, keine Fankultur, keine Infrastruktur, aber trotzdem. Natürlich geht dann mit dieser enormen Bewerberlage, sage ich jetzt mal, das Buhlen um die Mitglieder des Exekutivkomitees wieder los. Die sollen eben wieder abstimmen über diese Doppelvergabe. Das Beben geht aber schon einen Tag vor der Abstimmung los. Denn wegen Bestechlichkeit werden 2 der 24 Mitglieder ausgeschlossen. Der Grund ist da die britische Zeitung Sunday Times. Die berichtet über die beiden Mitglieder. Demnach haben sich Reporter als Lobbyisten der WM-Bewerbung der USA ausgegeben. Und denen gegenüber haben die beiden Komiteemitglieder deutlich signalisiert, ihre Stimmen kann man kaufen. Die Journalisten halten alles auf versteckter Kamera fest und darauf hört man klar die Sätze. Ich zitiere jetzt wieder. Natürlich hat das einen Effekt. Klar, weil wenn du investierst, dann willst du dafür auch die Stimme. Oder? Klar, sowas ist hilfreich. Für mich ist das der generelle Ansatz, wenn ich mit jemandem spreche, der meine Stimme will. Später heißt es dann weiter. Wenn ich dieses Angebot mit dem der anderen Länder vergleiche, ist das nichts. Da sind es 10 bis 12 Millionen Dollar. Also, es war nicht mal subtil.
Ja.
Das war wirklich einfach frei heraus. Ja, wenn die Summe stimmt, stimmt auch meine Stimme.
War das wirklich so viel? 10 Millionen?
So sagt der Kerl das. Vielleicht wollte er auch einfach den Preis hochtreiben. Kannst ja nicht wissen. Aber ja. Auch der damalige Generalsekretär der FIFA bestätigt, Korruption ist weit verbreitet im Verband. Auch das wird wieder auf Kamera festgehalten. Da spricht der Generalsekretär etwa darüber, wer am meisten verlangt oder dass man jemanden mit Frauen und nicht mit Geld bekommt. Im Nachhinein beschreiben Journalisten das so. Es war klar, es macht keinen Unterschied, wer diese Leute sind, die da die Konzepte vorlegen. Der Papst, Bill Clinton oder die eigene Mutter. Die Frage war, wer ist bereit, etwas zu zahlen?
Ja, das ist halt auch so ein offenes Geheimnis war, ne? Also die haben sich ja in ihrer Bubble viel zu sicher gefühlt, dass die ja nicht mal das irgendwie verschleiert haben, so, hey, natürlich nehme ich Geld, wenn die Summe stimmt, stimme ich für dich,
ja.
So, sondern das wird ja ganz klar rausgeballert.
Ja, richtig.
Niemand nimmt da irgendwie ein Blatt vorm Mund, alle denken so, ja, natürlich bin ich safe, was soll schon passieren?
Richtig.
Ich bin unantastbar.
Ja, ja. Viel zu viel Macht dafür, dass man irgendwie das alles verlieren könnte, ja. Die betroffenen Mitglieder, die da jetzt erwischt wurden, werden für 3 Jahre und für 1 Jahr suspendiert. Aber wir wissen ja trotzdem, wie alles ausgegangen ist. Die WM 2018 geht nach Russland. Für 2022 setzt sich Katar gegen den Favoriten USA durch.
Ja.
In Russland wurde übrigens schon Wochen vor der Vergabe gefeiert. Nur so mal als Randfakt dann dazu auch noch.
War da bei der Wahl nicht der klare Favorit England? Erinnere ich mich da richtig?
Auch ja, wobei das nicht ganz so krass war wie Katar und die USA.
Ja, das ist der Unterschied halt schon extrem.
Ja, richtig. Das katarische Exekutivmitglied sagt, wenn da etwas ist, beschweren Sie sich nicht. Schuld ist das System. Wir haben allein nach den Regeln der FIFA gespielt. Ich lasse dir die ganzen Aussagen bewusst übrigens einfach so stehen, weil dann kann sich da jeder selber ein Bild von machen. ohne dass wir da jetzt irgendwie versuchen, irgendwen da reinzureden. Aber es klingt schon immer alles sehr verdächtig, sagen wir es so.
Ja, ich habe ja für meine damalige Folge die Verleihung mir angeschaut. Das wirst du bestimmt auch gemacht haben. Und es war schon crazy, wie da die Stimmung im Raum war, als Sepp Blatter verkündet hat, dass die WM in Katar stattfinden wird.
War's
da waren ja
ruhig.
Alle schon in Schockstarre, außer die Delegierten von Katar. Die haben sich natürlich gefreut. Sehr gefreut. Ja. Aber alle anderen waren echt in Schockstarre irgendwie.
Ja. Ja, und allein, dass du dann kommst und sagst, naja, wir haben doch nur nach den Regeln der FIFA gespielt. Beschwert euch nicht bei uns, beschwert euch bei denen. Ja, kann man, glaube ich, nichts dazu sagen. Das ist einfach, weiß ich nicht, wild. Bei der Razzia 2015 hatte die US-Behörde schon viele Beweise gesammelt. Tatsächlich auch durch einen Insider, den du kennen dürftest, nämlich Chuck Blazer. Er ist der ehemalige Generalsekretär des nord- und mittelamerikanischen Verbands CONCACAF und natürlich auch Mitglied im Exekutivkomitee. Er kennt also diese ganzen Vorgehensweisen, soll selbst über 20 Millionen Dollar veruntreut haben. Deswegen kommen die Ermittler dann auf ihn zu und sagen, du kannst selbst ins Gefängnis gehen oder wir schicken dich mit Anweisungen und Mikrofonen wieder rein. So kommen die Ermittler dann am Ende zu dem Ergebnis. Über 150 Millionen US-Dollar sollen für Geschäfte rund um die Medienrechte an großen Fußballereignissen gezahlt worden sein. Außerdem gibt es eine Whistleblowerin, die hatte schon vor der WM-Vergabe gesagt, dass sie weiß, dass Katar das Turnier bekommt. Sie kommt nämlich selbst aus Katar und hatte schon zuvor von Zahlungen berichtet und soll auch dabei gewesen sein, als eben solche Angebote ganz normal mitten in den Gesprächen gedroppt wurden. Alle Verantwortlichen bestreiten natürlich die Vorwürfe. Als Teil das Ganze aufzuarbeiten, soll ein ehemaliger US-Bundesanwalt alles untersuchen. Das dauert ganze 2 Jahre lang, der Bericht ist aber erstmal unter Verschluss. Aber der damalige Chef der FIFA-Ethikkommission liest den Bericht und kommt zum Schluss, es gibt keine hinreichenden Beweise, dass Korruption irgendwas mit dieser Doppelvergabe zu tun hat. Der damalige Bundesanwalt protestiert und tritt daraufhin sogar zurück. Die US-Ermittler brauchen währenddessen selbst über 2 Jahre, um das ganze Material auszuwerten, aber im November 2017 kommt es in New York zum Prozess. Eigentlich geht es dabei größtenteils um die Verbände in Amerika. Viele der Angeklagten waren aber gleichzeitig auch in diesem Exekutivkomitee und das macht den Prozess dann eben zu diesem FIFA-Fall. Ganz komisch, dabei kommen Hinweise von 3 Zahlungen aus Katar an südamerikanische Mitglieder auf. Während des Prozesses sagen zudem verschiedene Zeugen aus, dass sie selbst Zahlungen geleistet haben. Einer davon beschreibt zum Beispiel diese Szene. Während der WM-Vergabe auf der Toilette. Ein argentinisches und ein brasilianisches Mitglied nehmen einen Paraguayer in die Zange. Sie schütteln ihn und sagen, was zum Teufel machst du da? Bist du derjenige, der nicht für Katar stimmt? Trotz dieser ganzen Ermittlungen und Prozesse, strafrechtlich bewiesen ist zumindest, was die WM-Vergaben angeht, nichts. Alles ist raffiniert gesteuert, auf höchster Ebene abgesichert und teilweise sind sogar oder sollen sogar Spione und Agenten im Einsatz sein, die Spuren verwischen. Alles Vorwürfe, wie gesagt.
Ja, ja.
Deswegen sind die Gerichtsprozesse wegen Korruption und Co. auch grundsätzlich ziemlich schwierig. Der ehemalige brasilianische Verbandspräsident José María Marín zum Beispiel muss 2018 4 Jahre ins Gefängnis, weil er Schmiergelder für die Vergabe von TV-Rechten angenommen hat. Teilweise wurden aber andere hohe Funktionäre freigesprochen oder wehren sich in ihren Heimatländern gegen die Auslieferung in die USA. Die FIFA selbst hat natürlich auch intern ein paar Sperren verhängt, teilweise für 1 Jahr, teilweise paar Jahre, teilweise auch lebenslang. Wie zum Beispiel den katarischen Funktionär Bin Hammam, weil er wohl Stimmen für die FIFA-Präsidentenwahl kaufen wollte. Auch der Ex-Präsident Sepp Blatter wurde gesperrt, vor Gericht aber von den Korruptionsvorwürfen freigesprochen.
Ja.
Vor allem der Druck von den Fans ist teils bis heute riesig. Die FIFA versucht deswegen zu reagieren. Der Verband stellt sich selbst als Opfer hin, wird auch in den USA vor Gericht als solches betrachtet und hat zwischenzeitlich auch Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, weil die FIFA ist ja Opfer des Korruptionssystems. Auf jeden Fall will die FIFA mit den US- und mit den Schweizer Behörden vollumfänglich zusammenarbeiten, heißt es. Sepp Blatter wurde kurz nach den Verhaftungen 2015 zwar wieder gewählt, tritt aber nur 4 Tage später zurück und wie gesagt, es gab FIFA-intern eben teils lebenslange Sperren.
Das fand ich halt auch so wild, dass der wirklich nochmal wiedergewählt wurde. Weißt du, obwohl er ja wohl nichts mit der Korruption zu tun hatte,
ja.
Weißt du, wie ich meine? Trotzdem ist es ja unter seiner Präsidentschaft alles passiert. Ja. Konnte das alles passieren? Wie kann der nochmal wiedergewählt werden?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Aber meiner Ansicht nach ist das halt so, dass du dir darin selber ein massives Netzwerk aufbaust, ja, an Unterstützern, an vielleicht auch hast du dann eben genug gegen die Leute in der Hand, dass sie nicht gegen dich stimmen.
Mutmaßlich.
Ja, wie gesagt, alles meine Vermutung. Aber ja, dass er sich allein aufstellen lässt und nicht einfach sagt, okay, soll es vielleicht gewesen sein jetzt.
Ja, wenn du so viele Jahre an der Macht warst, willst du sie vielleicht auch nicht wieder verlieren. Aber da muss man halt auch mal ans Image denken oder also von der gesamten FIFA. Das kommt halt alles nicht geil an.
Auch einfach dieses Image des Fußballs.
An sich ja.
Ja, das ist ein Volkssport, zumindest gilt es als solcher. Ja, heißt es ja, ne? Dass du dich dann da hinstellst als Präsident des Weltverbands. Naja. Um zu helfen, das Vertrauen nach den Herausforderungen, so wie es heißt, wiederherzustellen, gibt es 2016 eine Reform. Unter anderem wird das Exekutivkomitee durch einen neuen FIFA-Rat ersetzt. Der ist größer, hat 36 statt wie bisher 24 Mitglieder und der Präsident hat weniger Macht. Außerdem soll eine weitere Kommission Integritätschecks durchführen, also ob die gewählten Mitglieder tauglich sind für diese Macht. Die Ratsmitglieder und der Präsident haben eine begrenzte Amtszeit von 3x4 Jahren. Die Entscheidungen für den Weltfußball werden von den Geschäftsentscheidungen außerdem strikt getrennt, also zum Beispiel die TV-Vergaben werden abgekoppelt. Im neuen Rat gibt es zudem eine Frauenquote von mindestens 6, also einer pro Konföderation. Wohin die WM geht, entscheidet der gesamte FIFA-Kongress, also jedes Land außer die Bewerberländer hat eine Stimme. Und um mehr Transparenz zu schaffen, wird offengelegt, wie viel die hohen Amtsträger verdienen.
Ja, ich meine, das klingt natürlich alles sinnvoll. Trotzdem hast du natürlich noch sehr viel Spielraum.
Ja.
Aber ich meine, es ist ja schon mal sinnvoll, dass die Präsidentschaft zeitlich begrenzt wird.
Das ist richtig. Ja, und dass der Präsident weniger Macht bekommt.
Genau. Ich weiß halt, interne Kontrollinstanzen finde ich halt immer relativ, sagen wir mal, schwierig. Ja, weil natürlich willst du nicht demjenigen ans Bein pinkeln, der am Schluss dein Gehalt bezahlt.
Ja, wobei das soll ja unabhängig von allem sein, aber ja, also sagen wir es mal so, offenkundig bringt's was, weil du zumindest diese mutmaßlichen Mafia-Strukturen in Teilen nicht mehr wirklich hast, sondern du hast ja wirklich dann ein transparenteres System, sage ich jetzt mal. Aber ist es gut? Man weiß es nicht. 2016 kommt Gianni Infantino an die Macht des FIFA-Präsidenten und es dauert auch gar nicht lang, bis er dann in der Kritik steht. Medienberichte sprechen zum Beispiel davon, dass er gar nicht so wirklich Lust auf diese Reformen hat. Darauf sollen zumindest interne Aussagen hindeuten. Infantino selbst weist das zurück. Außerdem wird auf Infantinos Vorschlag hin beschlossen, dass alle Mitglieder, unter anderem der Ethik- und Disziplinarkommission, vom Rat selbst bestimmt und entlassen werden können. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass halt dann doch letztendlich der Rat die Entscheidung hat über diverse Kommissionen.
Ja, Infantino, weißt du, nee, ich will das jetzt nicht vorgreifen, weil das wirst du später bestimmt auch noch erzählen. Also
wenn nicht, dann
halte ich meine Füße erstmal still.
Ja. Außerdem berichten Medien 2017, dass Infantino die FIFA von der US-Anwaltskanzlei Quinn Emanuel trennen will. Das Problem daran ist, diese Kanzlei arbeitet mit der US-Justiz zusammen, heißt, er sendet quasi das Signal, nicht mehr mit den Behörden zusammenarbeiten zu wollen. Außerdem könnte die FIFA dadurch unter einen bestimmten US-Act fallen, wodurch sie auch unter Mafia-Verdacht gestellt werden könnte, gerade im Hinblick auf diese ganzen Vorwürfe in den Vorjahren. Die FIFA könnte also diesen Opferstatus, den sie da hat, verlieren. Und das wäre natürlich sehr gravierend. Aber auch bei den Weltmeisterschaften 2022 in Katar und jetzt 2026 bekleckert er sich nicht unbedingt mit Ruhm.
Warum? Die katarische WM war doch die beste und tollste WM überhaupt, das, oder was hat er Schönes gesagt?
Das hat er dann danach gesagt, ja. Aber schon davor in Bezug auf die Menschenrechtsverletzungen in Katar,
das ist ja
sagt
richtig übel.
Ja, Infantino zum Beispiel, heute fühle ich mich Katari, heute arabisch, heute afrikanisch und heute schwul. Ich fühle mich heute behindert und heute könnte ich mich wie ein migrantischer Arbeiter fühlen. Außerdem weist er die Kritik mit folgenden Worten zurück. Viele Europäer haben uns Belehrungen aus der westlichen Welt gegeben. Ich denke, für das, was wir Europäer die letzten 3000 Jahre gemacht haben, dafür sollten wir uns die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, Moralpredigten zu halten. Das war also sein Take zu den Menschenrechtsverletzungen in Katar.
Weißt du, ich finde es ja auch immer gut, ja, wenn das eurozentristische Weltbild kritisiert wird, dieser westliche Blick, ne, auf die Welt, so wie wir es machen, ist es richtig, und dann stülpt man jedem anderen Land diese Haube über, dass wir die cleversten sind. So. Mhm. Finde ich gut, wenn man das kritisiert. Finde ich höchst schwierig, wenn die FIFA dafür kritisiert wird, dass die WM in einem Land durchgeführt wird, wo, muss man ja so sagen, ein Fick auf Menschenrechte gegeben wird. So, weil es ist ja bewusst, wie viele Menschen sind nochmal gestorben in.
Das habe ich tatsächlich bewusst rausgelassen, weil es nicht bekannt ist.
Ah, ja.
Also es wird von 10.000 gesprochen, von Hunderten und von ein paar Einzelnen,
ja,
je nachdem, wie du fragst.
Ich erinnere mich, die Zahlen gehen sehr weit auseinander, weil vieles halt auch abgetan wurde. Ja, die sind zwar gestorben, als sie für die WM gearbeitet haben, für die Infrastruktur, aber sie sind nicht an der Arbeit gestorben, sondern dann aus irgendwelchen anderen Gründen und so weiter, ich erinnere mich schon. Mhm. Aber es ist ja auch bekannt, dass Pässe eingezogen worden sind, dass die Pausen nicht eingehalten worden sind, dass überhaupt gar kein Arbeitsschutz eigentlich vorhanden war, dass die Arbeiter ja erpresst worden sind, immer weiter zu arbeiten, ohne Pause, viel zu viele Stunden am Tag, ohne freie Tage.
Mhm.
Und das dann damit zu legitimieren, jetzt muss ich den Bogen wieder zurückfinden, dass man mit dem eurozentristischen Blick da drauf schaut. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist einfach nur schwach.
Du hast gemerkt, dass er versucht, die Kritik, die ja rechtmäßig ist, abzuwenden. Dass er sagt, nee, so ist es richtig und alles, was wir jetzt sagen, fällt im schlechten Licht wieder auf uns zurück, weil wir dadurch die Leute beleidigen. Und deswegen hat er das versucht zu legitimieren, aber versuch mal etwas zu legitimieren, was nicht zu legitimieren ist. Dann kommt sowas dabei raus.
Ja, genau, das ist halt so ein Nuller-Argument.
Mhm.
Weißt du, weil deshalb habe ich mich ja gerade auch so schwer getan, dagegen zu argumentieren, weil das hat ja nichts eigentlich mit den Zuständen da vor Ort zu tun.
Mhm. Ja.
Weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn ergeben hat, was ich da.
Ja, das ist so ein. Ja, bei uns war. Wir haben doch auch böse Sachen gemacht, also warum sagen wir?
Ja. Wie willst du dagegen argumentieren? Das ist halt so.
Ja, ist blöd. Also komplett dumm. Sagen wir es so. In diesem Jahr findet die WM ja in Kanada, Mexiko und den USA statt. Wenn die Folge rauskommt, findet das Eröffnungsspiel in genau 35 Tagen statt. Und nach der ganzen Kritik an Katar, vor allem an den Menschenrechten, spielt bei der Vergabe dieser WM genau das auch zum ersten Mal eine Rolle, also die Menschenrechtslage im Austragungsland. Es ist auch die erste WM, die durch das neue System vergeben wird. Deswegen hat jeder der 207 Verbände auch eine Stimme. Eigentlich gelten die USA, Mexiko und Kanada als sichere Gewinner. Das Konkurrenzland Marokko kann mit der Bewerbung einfach nicht wirklich mithalten. Aber schon bei der Vergabe 2018 gibt's einen Herrn, der für, nennen wir es mal, Kontroversen sorgt.
Meinst du etwa den, der jetzt auch wieder für Kontroversen sorgt? Es geht natürlich um Trump, nehme ich an.
Ja, ja, natürlich.
Ja.
Der sorgt auch intern, also in diesem Dreiergespann, für Streits. Stichwort, wir bauen eine Mauer zu Mexiko. Aber auch die Bezeichnung von dritte Weltländer als Shithole Countries, also Dreckslochländer, sorgt bei über 50 Staaten nicht wirklich für Beliebtheit. Genau wie bei den muslimischen Ländern, die auch nicht wirklich pro Trump sind. Also der hätte es fast noch geschafft, die WM abzuwenden. Aber mit 134 Stimmen von den eben 207 machen Kanada, Mexiko und die USA dann doch das Rennen. Laut Aktenlage wollte Infantino aber auch in diesen Entscheidungsprozess schon zuvor eingreifen. Demnach hat er versucht, die Zuständigkeit vom FIFA-Kongress auf eine kleine Taskforce aus eigenen Leuten zu übertragen. Diese sollen dann entscheiden, ob alle Bewerber die Bedingungen erfüllen, um wählbar zu sein. So sollte dann Marokko keine Chance haben, mutmaßlich, weil Infantino sich mehr Geld von einer WM eben in Nordamerika erhofft. Aber mehrere Verbände hatten zuvor schon angekündigt, wenn Marokko vorzeitig ausgeschlossen wird, wollen sie das nicht akzeptieren und dementsprechend. Nein. Ja, aber der Versuch war offenbar da. Außerdem, jetzt kommen wir dann langsam Richtung heutigen Tag, bei der Gruppenauslosung für die WM 2026 übergibt Infantino einen neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis an US-Präsident Trump. Der wollte ja unbedingt den Friedensnobelpreis haben, für was auch immer. Da sehen natürlich viele auch einfach Schleimerei als Grund oder sonst irgendwas.
Ja, der wollte ja den Nobelpreis für die Waffenruhe zwischen Israel und Palästina.
Ja, das für was auch immer war mehr ein...
Ach so, weil ja.
Mehr ein Kommentar von mir.
Ja, ja. Fand ich auch sehr ironisch, dass Infantino ihm dann einen FIFA-Friedenspreis überreicht hat.
Ja.
Das war auch das, was ich vorher ansprechen wollte, weil ich das so, ja.
Außerdem, ne, nochmal zum Thema ironisch. Was jetzt zuletzt für Schlagzeilen sorgt, ist natürlich Trumps Krieg gegen den Iran, also so viel zum Thema Friedenspreis. Im März hat Trump noch gemeint, der Iran sollte aus Sicherheitsgründen nicht an der WM teilnehmen. Mhm. Ein Sonderbeauftragter von Trump hat sogar gemeint, dass doch lieber Italien statt dem Iran teilnehmen soll. Der italienische Wirtschaftsminister hat abgelehnt und diesen Vorschlag als beschämend abgeschmettert, aber ja, die Diskussion war natürlich da oder bleibt. Währenddessen bekräftigt Infantino, dass der Iran bei der WM dabei ist. Er spricht von der vereinenden Kraft des Fußballs. Trump sagt, für ihn sei das auch okay. Er kann sich nicht vorstellen, dass die eh gut sind. Der US-Außenminister Marco Rubio erklärt, dass die Entscheidung beim Iran liegt. Das Problem seien aber nicht die Sportler, sondern, und ich zitiere wieder, einige der anderen Leute, die sie mitbringen wollen.
Ja. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, ich habe jetzt leider kein Update dazu. Aber der Fußballverband vom Iran hat ja auch Anträge gestellt, dass die Gruppenspiele nach Mexiko oder nach Kanada verlegt werden, vor allem nach Mexiko.
Ja.
Damit iranische Fußballfans halt da auch einreisen dürfen, weil die dürfen in die USA ja gerade nicht einreisen. Mhm.
Ja, aber der Iran wird weiterhin in den USA spielen, hat Infantino auch gesagt.
Ah ja, okay.
Ja, also es bleibt.
Wunderbar.
Ja.
Wo die Fans nicht vorbeikommen können.
Ja. Neben diesem ganzen Zeug haben wir eben natürlich auch den Umgang mit Migranten in den USA durch die Ausländerbehörde ICE, die in den letzten Monaten immer wieder wegen tödlichen Schüssen in den Schlagzeilen war. Das so zur politischen Diskussion rund um die WM, aber auch von den Fans gibt's massive Kritik, und zwar vor allem wegen der hohen Preise der Tickets. Die kosten nämlich teils rund $11.500 pro Stück. Für das Finale geht's ab $4.000 überhaupt erst los. Im MetLife Stadium in New Jersey, wo auch das Vorrundenspiel Deutschland-Ecuador stattfindet, wird der Parkplatz vor dem Stadion geschlossen. Der Veranstalter bietet stattdessen Premium-Parken auf dem Gelände einer Shopping-Mall nebenan an. Für, was schätzt du?
Oh nein, $100.
$225.
Nein, nicht dein Ernst.
Eine Reise mit zwei Übernachtungen liegt laut Berechnungen bei bis zu rund $9,000. Darin sind ein Ticket für einen guten Sitzplatz, eine Unterkunft in Stadionnähe, Mitfahrdienste, Verpflegung, Flug und ein Trikot. Für $9,000. Laufen zu diesem...
Aber inklusive Flug.
Ja. $9,000.
Ich weiß, dass das abnormal viel ist, aber du hast vorher gerade gesagt, ja, 11.000 Euro kann ein Ticket kosten.
Ja, ja, also diese 11.000 sind so das Mittel, sage ich jetzt mal. Es geht noch teurer, es geht noch günstiger, aber das ist vor allem, wenn du jetzt auf den Zweitmarkt schaust, weil die FIFA jetzt Dynamic Pricing eingeführt hat. Also wenn die Nachfrage steigt, steigt auch der Preis. Da gibt es nicht mehr quasi einen festen Preis, zumindest jetzt. Und da war das dann eben teilweise so mit dem 11.000 sonst was Dollar. Laufen zum Stadion, also zu diesem MetLife Stadium, kann man übrigens nicht, weil das ist umgeben von Autobahnen und so. Deswegen kannst du dich entscheiden. Also wenn du irgendwo ein Auto herbekommst, dann zahlst du halt deine $225 parken. Oder du fährst mit dem Zug aus der Stadt zu dem MetLife Stadium.
Mhm.
Das kostet aktuell heute $12,90.
Das geht ja.
Ja, im Sommer kostet die Fahrt dann $150. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde.
Also wenn ich heute...
Heute, jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, also $12,90.
Es gilt nicht, wenn ich mir heute ein Ticket für den Sommer kaufe,
nein, nein.
Dann kostet es schon 150.
Ja.
Okay. Dachte mir schon, das ist jetzt aber ein Schnäppchen.
Mhm. Leider nicht. Übrigens bei anderen Weltmeisterschaften, selbst in Katar und bei den Europameisterschaften, konnte man mit einem Ticket für das Stadion kostenlos mit dem ÖPNV fahren. So viel dazu.
Ich finde das echt wild, weil bei uns, klar, ist ja auch jedes Stadion an den ÖPNV angeschlossen. Das habe ich auch gerade gesagt. Man kann aber auch, kann man an jedes, ich weiß nicht, aber man kommt bei sehr vielen Stadien ja auch mit dem Fahrrad hin oder so.
Ja, und also worüber sich tatsächlich auch die Fans beschweren, wenn du jetzt die EM 2024 in Deutschland noch im Kopf hast mit den ganzen Fanmärschen und den Holländern, die dann nach links und rechts gesprungen sind, so, das gibt's jetzt alles nicht.
Nee.
Weil du kannst nicht zum Stadion laufen. Du müsstest dann über den Highway laufen. Und das ist verboten. Die fahren dich zusammen.
Ja, klar.
Fast sind wir am Ende. Ich habe aber noch etwas gefunden, was ich im Anbetracht der ganzen Themen fast sogar witzig finde schon. Es gibt nämlich ein Pride-Match im Zeichen von queeren Menschen. Dabei gibt es unter anderem einen Plakat-Design-Wettbewerb mit vielen Regenbogenfahnen und alles schön. Und jetzt rate, wer die beiden Mannschaften sind, die da gegeneinander spielen.
Wie wurde das ausgelost?
Das wurde ausgelost bei der Auslosung. Also Gruppenauslosung.
USA?
Nein.
Deutschland?
Nein. Iran gegen Ägypten. Also in Ägypten, wo LGBTQ-Personen staatlich verfolgt und grundsätzlich abgelehnt werden, und im Iran, wo das sogar illegal ist und mit der Todesstrafe geahndet werden kann.
Inwieweit, also was verändert das an dem Spiel? Tragen die dann irgendwie andere Trikots oder so?
Ja, nein, also das ist quasi wie so eine Art Motto-Tag, wenn du es dir vorstellen willst.
Mhm.
Also es werden halt viele Regenbogenfahnen zu sehen sein, vor allem in Seattle, wo die queere Community grundsätzlich relativ groß ist.
Ja.
Und da quasi unter der Regenbogenfahne, wenn du es bildlich machen willst, spielen Iran und Ägypten. Der Iran will dieses Spiel noch verhindern. Die WM-Organisation sagt aber, die Pläne wurden schon gefasst, bevor der Spielplan ausgelost wurde. Deswegen bleibt das so. Das ist halt blöd gelaufen. Ich fand es aber sehr ironisch. Deswegen mal schauen, ob sich bis zum Turnierstart noch was tut. Aber ja, damit war es das.
Aber ich bin dir ehrlich, ich bin da ein bisschen verwirrt, weil ist an mir ein bisschen vorbeigegangen.
Mhm.
War die FIFA nicht immer sehr sogar gegen Regenbogenflaggen?
Ja, in Katar. Also grundsätzlich ja. weil die Politik quasi, es heißt, eine Politik hat im Fußball nichts zu suchen.
Ja, genau.
Und in Katar war das halt auch ein großes politisches Thema, weil du da ja halt eben dann mit den lokalen Gesetzen und mit den Überzeugungen, die da so in dem Land herrschen, wurde das eben politisch. Aber nachdem auch Seattle eben sehr viele queere Leute hat, ist das in dem Fall kein Politikum, sondern einfach quasi nur eine Feierlichkeit, sage ich es mal
ja,
so.
Ja.
Dass es dann Iran und Ägypten trifft, macht das wieder politisch.
Mhm.
Aber grundsätzlich bei der WM in den USA nicht.
Ah, ja. Mhm.
Das war's jetzt mit meiner Folge.
Ja, danke für diese frustrierende Folge mal wieder.
Schön.
Ja, FIFA ist halt ein System, das fernab von irgendwelchen Kontrollinstanzen aufgebaut wurde und so viel Macht innehat. Mhm. Weil du hast es ja schon gesagt, Katar wollte diese WM unbedingt haben, um sein Image aufzubessern. Da hängt ja für die Länder so viel dran an dieser Wahl. Das ist ja oft zukunftsweisend, wie diese Wahl dann ausgeht. Das hat ja nicht nur damit zu tun, okay, die Fußball-WM findet da jetzt statt. Ja, das bringt den Ländern Geld, vielleicht in Zukunft mehr Tourismus, natürlich auch mehr Tourismus, wenn die WM dann da stattfindet. Aber die Welt sieht vielleicht auch erst mal wieder richtig ein Land oder so. Da hängt ja so viel dran. Und da haben halt viele Männer und jetzt auch durch die Quote ein paar wenige Frauen halt schon viel Macht immer noch.
Ja, daran wird sich auch nichts ändern, solange da so viel Geld dahinter steckt und die FIFA ja diese Monopolstellung hat. Das ist ja auch irgendwo ganz logisch. Die Frage ist halt, muss man das akzeptieren und der Höchstbietende bekommt das dann? Fakt ist, so, jeder Schritt in Richtung Besserung ist ein guter Schritt und dann muss man dem vielleicht Zeit geben oder auf einen großen Knall warten.
Ja, es ist sogar für mich frustrierend und hat nichts mehr mit so wirklich Fußball dann auch zu tun. Ja, wenn die Tickets mehrere tausend bis weit über 10.000 Euro, Dollar kosten. Ne?
Ja.
Da muss man entweder ewig drauf sparen oder du bist halt einfach reich und dadurch exkludierst du ja wieder super viele Leute, die da vielleicht auch Bock drauf hätten.
Ja.
In den USA sind vielleicht viele Leute durch Football und den Super Bowl und so dran gewöhnt, dass die Ticketpreise so hoch sind.
Mhm.
Bei uns kostet kein einziges Fußballspiel so viel Geld.
Ja, da ist, wenn es schon ein paar hundert Euro sind, ne, ist schon die Aufregung groß.
Ja.
Ja, das, klar.
Und dadurch schaffst du ja so ein Event nur für sehr privilegierte Leute auf jeden Fall, die dann halt auch in die Stadien reinkommen und so. Und Fußball ist ja eigentlich eher so ein Ding, das Leute aus allen Schichten und so weiter verbindet, wo alle dann wieder zusammenkommen. Ist egal, ob das der CEO oder der Bäcker, der in der Früh noch Brezen verkauft hat, oder der ITler oder du weißt, wie ich meine. Da kommen halt einfach alle Leute zusammen und das ist jetzt da ja definitiv nicht gegeben, was wieder sehr frustrierend ist.
Ja, also da könnte man gerne anfangen, dass man das Ganze wieder volksnäher macht. Da kann man aber auch schon, finde ich, bei der Champions League anfangen. Ja, aber ist ja so, also das ist in Deutschland noch relativ humaner, wenn du jetzt auch zu Real Madrid oder so schaust, da sind die Preise auch massiv gestiegen. Deswegen,
ja,
ich finde auch, da könnte man anfangen und dann und sich langsam hocharbeiten.
Ja, es ist halt schwierig, weil die FIFA ja weltweit operiert. Da irgendwie eine externe Kontrollinstanz einzuführen,
Dafür haben die ja, oder hat die FIFA ja viel zu viel Macht.
Ja, weil es schleimen sich ja sogar Staatsoberhäupter ein oder kaufen sich vermeintlich ein.
Ja, eben.
Ja, schwierig. Wir werden heute auf keine Lösung kommen. Trotzdem,
das ist auch
vielen
nicht unsere
Dank,
Aufgabe, ja.
Dass du diese Folge recherchiert hast und uns heute erzählt hast. Ich freue mich trotzdem auf einige Spiele und werde mir die mal wieder anschauen.
Ja. Ja, anschauen werde ich es auch. Aber, ja. Was hören wir uns denn in 2 Wochen an? Überleitung.
Gute Überleitung. Und zwar hat uns Sophie geschrieben. Hallo ihr Lieben, ich bin seit langem ein großer Fan des Podcasts. Sehr süß, vielen Dank. Als nächstes würde ich mir Folgen rund um Film und Serien wünschen. Da ist mit Sicherheit einiges dabei. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße an Sophie. Wir werden dein Thema jetzt umsetzen.
Ja.
Und da auf dieses Thema freue ich mich tatsächlich sehr, sehr.
Ja, du bist ja in 2 Wochen schon mit einem Skandal.
Dran.
Ja.
Ja.
Weißt du schon was?
Ja.
Gibst du einen Tipp?
Warte mal, wie will ich das jetzt sagen? Wir gehen tatsächlich in ein Land, in dem wir noch nie waren.
Okay, da gibt es ein paar noch.
Noch einige.
Ja. Indien. Sag ich.
Nein.
Schade.
Aber der Kontinent ist richtig.
Hm.
Ich habe mir einen Film ausgesucht. Und der hat echt weltweite Konsequenzen, tatsächlich.
Mhm. Okay.
Ja.
Dann bin ich mal gespannt.
Ich freue mich schon.
Ja, was du uns so in 2 Wochen erzählst. Bis dahin wünsche ich euch allen eine freudige Einstimmung auf die WM trotzdem.
Wunderbar.
Ne? Und dann, ja, hören wir uns wieder.
Genau, bis dahin.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.